Visionen für morgen. Sie hören den Horizont-Podcast. Chefredakteur Jürgen Hofer spricht mit bekannten Persönlichkeiten über die Zukunft von Medien, Marketing, Kommunikation und Werbung.
Journalismus von heute, Journalismus von morgen. Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zu dieser Sonderausgabe des Horizont-Podcasts anlässlich des 30-jährigen Jubiläums von Horizont. Wir wollen in den nächsten 60 Minuten über den Zustand des Journalismus sprechen und dazu habe ich zwei spannende Journalistinnen eingeladen. Zum einen Anneliese Rohrer, wohl die Grande Dame der heimischen Medienszene. Zahlreiche Auszeichnungen schmücken das journalistische Tun. 1974 bei der Tageszeitung Die Presse begonnen. Bis auf ein kurzes Intermezzo schreiben sie für die Presse bis heute. Das waren einige Jahre beim Kurier. Dazu kommen Auftritte in Fernsehen und Radio. Anna Thalhammer begann ihre Karriere 2007 beim Kurier. Nach einem Abstecher zur Zeitschrift Biber bei der Gratis-Tageszeitung Heute in der Chronik tätig und seit 2015 für die Presse mit einigen durchaus aufsehenerregenden Stories und Enthüllungen, über die wir dann vielleicht gerne auch später noch sprechen wollen. Danke, dass Sie sich beide die Zeit genommen haben. Frau Rohrer, man ist ja versucht, den Blick nicht zu sehr in die Vergangenheit schweifen zu lassen und in die Zukunft zu blicken. Dennoch, anlässlich eines Jubiläums muss man das fast tun. Und die Frage an Sie, war denn im Journalismus früher alles besser?
Nein, das kann man wirklich nicht behaupten, dass früher alles besser war. Es war nur früher alles anders. Wenn ich mir heute Ausgabe der Presse anschaue aus den 80er Jahren noch immer, ja, bis ungefähr Ende der 80er Jahre, dann denke ich mir, was haben wir eigentlich gearbeitet? Was haben wir eigentlich getan? So wenig Platz haben wir gefüllt. So gut waren wir eigentlich besetzt. Und dann fällt mir natürlich ein, dass wir ganz anders gearbeitet haben. Wir hatten Mittagsrecherchen beim Essen von 2-3 Stunden und sind dann irgendwann wieder in die Redaktion gegangen und haben dann, dann 2 Spalter geschrieben und das war's dann. Also es war völlig anders, man kann das überhaupt nicht vergleichen. Es war auf der einen Seite natürlich einfacher und auf der anderen Seite war es eigentlich im Rückblick langweiliger. Und wenn ich die Frau Thalhammer da sitzen habe, dann erinnere ich mich, es gab ja früher auch gehörige Skandale und ich erinnere mich an die Aussage des damaligen Chefredakteurs, haben gesagt, wir können nicht immer nur nachschreiben, wir müssen da recherchieren. Hat er gesagt, die Presse ist kein Enthüllungsblatt. Ja, damit haben wir also dann auf das Profil gewartet. Und das ist heute auch dank der Frau Thalhammer eine ganz andere Situation.
Angesprochen, ja auch schon seit ca. 15 Jahren im Journalismus tätig. Teilt man diesen Befund?
Naja, zu der Zeit, wo die Frau Rohrer journalistisch tätig war oder ihre Anfänge hatte, war ich ja noch nicht auf der Welt. Sie haben gesagt 1974, da war ich minus 11. Nein, es tut mir leid. Insofern kann ich es nicht beurteilen. Was sicher stimmt, 15 Jahre ist ja jetzt auch schon, wo man ein bisschen eine Entwicklung beobachten kann. Es wird sicher alles schnelllebiger. Das hat auch seine Vorteile, weil man schnell auf Dinge reagieren kann und seinen Lesern relativ gleich was mitteilen kann. Es hat seine Nachteile, weil ich finde, dass das darüber nachdenken noch einmal manchmal ein wenig auf der Strecke bleibt. Und ja, das ist das Spannungsfeld, in dem man sich ein bisschen bewegt. Man sieht schon, dass die Medien, weil das Profil angesprochen war, die im Wochenrhythmus erscheinen, teilweise wirklich Schwierigkeiten haben, also finde ich, noch Ansätze zu finden, die zum Zeitpunkt des Erscheinens noch topaktuell sind und die halt auch mit den großen Wochenendausgaben der Zeitungen mithalten können, die auch schon sehr magazinig daherkommen.
Also die zunehmende Geschwindigkeit ist wahrscheinlich ein Umstand, den wir alle nicht bestreiten. Lassen Sie uns doch über den Zustand des Journalismus an sich sprechen. Österreich rutscht im Pressefreiheitsranking ab, Journalisten werden mit Klagsdrohungen oder mit Klagen eingedeckt. Die finanzielle Misere ist wahrscheinlich auch in jeder Redaktion zu spüren. Hat denn der Journalismus an sich ein Problem?
Das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht. Ich glaube, es ist immer eine Frage der Rahmenbedingungen. Die sind in den letzten Monaten schwierig gewesen. auch wegen einer Pandemie, das wirkt sich natürlich, nehme ich an, auch finanziell aus. Da werden dann die Ressourcen wahrscheinlich in den Medienhäusern nicht eher aufgestockt, weil man nicht weiß, wie es weitergeht. Das ist mit Sicherheit ein Problem. Und wie die Medien finanziell aufgestellt sind, würde ich sagen, ist auch ein generelles Problem, wobei ich nicht dazu sagen kann, ob das in anderen Ländern wirklich anders ist.
Wie sehen Sie es, Frau
Rohrer? Naja, es geht also ein bisschen differenzierter. Ich finde, der Journalismus an sich, und wir reden ja nur von Österreich, hat die gleichen Probleme wie anderswo, mit einigen spezifischen Dingen, wie die Fütterung mit staatlichen Inseraten und also diese Art der Finanzierung, die gibt's, glaube ich, sonst nirgends. Aber das Problem, das ich sehe und zunehmend, wir müssen uns entscheiden. Das ist in meiner Wahrnehmung. Die Ressourcen in Österreich sind an und für sich sehr begrenzt. Man muss sich entscheiden, will ich alles machen? Und das ist jetzt der Trend. Ich will das bewegte Bild haben, ich will den Podcast haben, ich will das Video haben. Also alle Twitter, all die sozialen Medien bedienen, alles gleichzeitig. Bei den begrenzten Ressourcen, die nicht ausgeweitet werden, auch nicht in nächster Zeit, muss zwangsläufig der Inhalt leiden. Und dann komme ich zu einer Medienlandschaft, wo alle das Gleiche schreiben. Alle stellen sie die Appa rein, weil aus Zeitmangel, aus Ressourcenmangel, wie die Frau Thalhammer gesagt hat, es hat ja niemand, wenn du so viele Kanäle bedienen musst, hat ja niemand Zeit, überhaupt nachzudenken. Man muss sich entscheiden, will ich Qualität liefern in Print oder bin ich der Meinung, Print gibt es in 2-3 Jahren nicht, dann verstärke ich die Ressourcen anderswo. Aber ich kann nicht alles gleichzeitig machen. Nicht in Österreich, nicht bei dieser finanziellen Lage.
Ich finde, das ist, was die Frau Rohrer anspricht, stimmt. Es geht in allen Berufen, geht's in Richtung Spezialisierung. Und in unserem Job geht's in Richtung, jeder macht alles. Das ist ein bisschen eigenartig. Also die Printredakteure müssen Online-Dienste machen. Das ist oft einmal sehr wenig inhaltliche Arbeit, sondern eher ein technischer Beruf. Sie müssen plötzlich Podcasts können, obwohl sie vielleicht auch deswegen bei einer Printzeitung sind, weil sie nicht so wunderbar sprechen können, sonst wären sie vielleicht im Radio und im Fernsehen. Man muss Social Media bedienen, wie gesagt, wird bewegt. Und auch thematisch, finde ich, ist es so. Ja. Also es ist kaum gewünscht, dass man sich wirklich auf ein Thema konzentriert, sondern man soll so breit aufgestellt sein wie möglich. Und ja, natürlich, da leidet der Tiefgang drunter.
Das heißt, wenn mir das so wichtig ist, einhaken darf, das wirtschaftliche Problem ist, dass dann, wenn es zu diesem Einheitsbrei kommt, wie bei uns jetzt, ja, warum soll ich dann, ich weiß nicht, die kleine Zeitung lesen, warum soll ich die Presse lesen? Ich muss doch als Medium irgendwas unique präsentieren, damit ich überhaupt den Leser halten kann. Wenn er in den Salzburger Nachrichten dieselben Meldungen findet, wortgleich wie in der Presse oder im Standard, warum soll er sich für ein Medium entscheiden? Warum?
Jetzt würden wahrscheinlich die Chefredakteure von Salzburger Nachrichten oder Kleine Zeitung das vehement bestreiten und behaupten, ja, natürlich unterscheidet man sich, aber summa summarum bin ich ganz bei Ihnen, kann man wahrscheinlich festhalten, dass sich sehr vieles deckt, dass auch sehr vieles quasi ein Hinterherlaufen von Nachrichten ist und weniger quasi ein Besetzen von Themen und guten Geschichten. Hat quasi Journalismus oder haben Medien ein Problem mit ihrer Selbstdefinition, mit dem, was sie eigentlich sein wollen müssen?
Also ich glaube, aufgrund der Entwicklung schon. Man nimmt sich nicht die Zeit, nachzudenken und festzulegen, was wollen wir eigentlich? Wo wollen wir hin? Wollen wir der Frau Thalhammer 3 Wochen Zeit geben für eine Geschichte?
3 Tage wären schon super.
weil dann ist es für die Presse attraktiv und einmalig. Oder wollen wir, dass sie jeden Tag einen Dreispalter abliefert, wo dann vielleicht auch Wiederholungen drinstehen? Das ist aber eine Entscheidung des Verlages. Nur was jetzt im Moment und eigentlich schon länger, nicht im Moment, schon länger, ja, gewollt wird, ist, dass alle alles tun und alle alles füllen. Und ich meine auch, es war früher auch so, oder ist auch jetzt noch so, die Süddeutsche schickt jemanden für 14 Tage nach Südtirol für eine Reportage. Bei uns fährt jemand einen halben Tag von Innsbruck nach Südtirol. Aber das ist eine Verlagsentscheidung. Wenn ich meine, ich muss das alles bedienen und befüllen, dann muss ich die Ressourcen aufstocken. Oder sonst muss ich mich entscheiden.
Also ich beobachte sehr viel, auch im Gespräch mit Kollegen anderer Medien. Eigentlich ist es immer ein Zählen von Köpfen. Welche Abteilung hat wie viele Leute und wie geht sich die viele Arbeit, die man da hat, noch irgendwie aus? Und niemand redet mehr darüber, was wollen wir inhaltlich? Vielleicht auch einmal, wen möchte ich mir denn holen, damit das inhaltlich abgedeckt ist? Also ich finde, das sind sehr spannende Diskussionen, wie man sich aufstellt.
Ja, nur das ist also nicht ganz neu. Mhm. Dieses Problem und dieser Entscheidungsding, das war, also jetzt sage ich mal schon, 15 Jahre oder so, wie noch die Außenpolitik der Presse geleitet habe. Ich werde es nie vergessen. Dann habe ich einen Dienstantrag für einen Kollegen zur Sicherheitskonferenz, glaube ich, nach München gestellt und der wurde zurückgewiesen mit dem Bemerken, das sind so und so viele Mannstunden, die er fehlt.
Die er eigentlich arbeitet. Das heißt,
er hat sich entschieden, der konnte nicht seinen Horizont erweitern oder Geschichten aufgreifen oder sehen, was in der Welt passiert, weil die Mannstunden in der Redaktion fehlen. Aber wie will ich dann eine Qualität liefern, die den Leser einmalig vorkommt oder jedenfalls von Zeit zu Zeit attraktiver als anderswo mit dieser Einstellung? Also ich sage nur, das ist nicht so neu. Die Entwicklung der letzten 20 Jahre vielleicht.
Ich finde auch, es gibt generell, auch es dürfte auch überall gleich sein, relativ wenig Personalplanung. Also dafür, dass so viele Leute in Medienhäusern arbeiten, überlegen sich offenbar die wenigsten, wen habe ich, was möchte ich, wo wer hinkommt in Zukunft, also vielleicht Leute qualifizieren, welche Ausbildungen sollen sie haben, also dass es auch Ausbildungsprogramme in den Redaktionen gibt für die Leute, die noch dort sind. Das ist in den letzten Jahren irgendwie alles unter den Tisch gefallen. Also wenn man sich nicht persönlich als Redakteur um seine Ausbildung kümmert, kommt jetzt nicht jemand und sagt, bitte mach einmal was, weil ich finde, du hast da Lücken, ich finde, du solltest das können. Ich finde, das ist eine Kompetenz, die wir hier im Haus brauchen.
Ja, ja, aber was wollen Sie zum Beispiel von Medienführung? Das war vor ein paar Jahren der Fall, da hatte die Presse einen Geschäftsführer und meine Besprechung und der Redakteur hat gesagt, ich muss jetzt gehen, ich muss einen Leitartikel schreiben, sagt der Geschäftsführer, na, das wirst du doch in 20 Minuten wohl können. Das ist nämlich auch das Problem. Es gibt sie schon, aber glaube ich nicht zuhauf Medienmanager, die wirklich mit Journalismus was am Hut haben.
Das heißt also die Conclusio daraus, es bräuchte mehr Zeit. Und es bräuchte aber quasi auch die Möglichkeit, sich einmal zurückzunehmen, herauszunehmen, Dinge zu reflektieren, ordentlich zu recherchieren, um quasi dieses, was Sie angesprochen haben, diese Einzigartigkeit der Inhalte dann auch zu erreichen.
Darf ich nur fragen, weil das weiß ich jetzt nicht. Die Frau Thalhammer, kannst du uns sagen, ich meine früher, es war nicht alles besser, nur anders, haben wir Wochenenden verbracht auf Klausuren. Um uns auszutauschen. Mit mäßigem Erfolg vielleicht, ja. Aber das, glaube ich, gibt es überhaupt nicht mehr, oder?
Nein.
Redaktionsmäßig, nicht geschäftsführermäßig.
Nein, das gibt es nicht. Also es gibt Besprechungen tagsüber immer wieder. Aber also ich mache so, ich habe in der Redaktion einzelne Leute, von denen ich sehr viel halte, von ihrer Meinung, von denen ich weiß, dass sie gute Denker sind. Und von denen ich weiß, dass sie auch mit mir Themen durchdiskutieren, die jetzt eigentlich nicht ihre sind. Und also das ist eher so auf kurzem bilateralem Weg als auf Klausuren oder so. Aber ja, wäre nett, so eine Klausur irgendwo, ja, ein Wochenende.
Lassen Sie uns noch einmal auf den Punkt zurückkommen, den ich in der ersten Frage zu diesem Themenkomplex angesprochen habe, nämlich der zunehmende Druck auch von Seiten der Politik oder vielleicht auch nicht zunehmender Druck. Aber man hat schon das Gefühl, dass eben von politischer Seite eben mit rechtlichen Mitteln oder auch mit großen drohenden Worten versucht wird, Journalismus einzuschüchtern, ihn zu hindern, die Arbeit zu tun. Ist das etwas, hat es das immer schon gegeben,
ja,
in der Intensität?
Ja. Ja, natürlich hat es das immer schon gegeben. Es wird auch nur jetzt, glaube ich, anders gehandhabt. Vielleicht ein bisschen direkter, vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, brutaler. Aber natürlich hat es das immer schon gegeben. Ich meine, weit zurück in den 90er Jahren, glaube ich 90er, ja, Mitte 90er, erinnere ich mich an einen Vorfall. Da hat der Kollege Ettinger bei einer Pressekonferenz dem Landeshauptmann Bröll eine Frage gestellt und die hat ihm nicht gefallen, worauf er angerufen hat und gesagt, er streicht jetzt 1,2 Millionen an Inseraten, es war gerade Wahlkampf. Und dann kommt es natürlich sehr auf den Geschäftsführer an, nicht auf den Geschäftsführer, den Chefredakteur, der sagt, ja, okay, machen Sie das. Ja? Oder ist die Situation heute so, wo du dir das nicht mehr leisten kannst? Zu sagen, ja, streichen soll 1,2 Millionen, wir lassen uns hier nicht einschüchtern. Ich kann mich auch erinnern an einen Versuch des damaligen Wirtschaftsministers Schüssel, der gesagt hat, na, wenn Sie das so sehen, dann streichen wir heute Presseförderung für die Presse. Sage ich, ja, kann ich Sie jetzt bitte verbinden in die Chefredaktion? Es ist vielleicht, auch das ist häufiger geworden. Ja? Aber im Grunde gab es das immer.
Ist es eine neue Art der, unter Anführungszeichen, Qualität? Oder?
Ich glaube, durch die sozialen Medien kriegen halt auch mehr Leute mit, wenn einem Politiker was nicht gefällt, weil der Twitter teilt, Journalist XY hat wieder einen völligen Schwachsinn geschrieben, der Depp vom ÖVP-Medium oder so irgendwas, ungefähr in der Tonalität. Deswegen ist die Diskreditierung in einem größeren Bereich. Ich redaktionsintern muss sagen, kriege davon nichts mit. Also mich rufen immer wieder Politiker an und sagen halt irgendwas. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es auch nicht schlecht, weil manchmal bedenkt man Dinge nicht. Also die haben mich auch schon öfter mal davor bewahrt, wirklich in den Gatsch zu springen. Gesagt, ich wollte dich nur daran erinnern, vielleicht weißt du es nicht, aber dieses und jenes. Und aus der Chefredaktion selber kommt eigentlich zu uns nichts. Was eh gut ist, so, ja.
Also eine ganz gute chinesische Mauer, wer auch immer gerade der Chefredakteur ist, aber das ist ja eigentlich per Definition auch eine der Aufgaben. Aber ist das dann etwas, mit dem man sich beschäftigt oder prallt das dann auch wirklich quasi an der Redaktion ab? Also auch diese Flut an Menschen auf vor allem Twitter, die eben quasi wie das Amen im Gebet gewisse Journalisten oder gewisse Texte diskreditieren, allein um quasi dem die Glaubwürdigkeit zu nehmen. Ist das etwas, was man sich dann quasi zu Herzen nimmt, wo man die eigene Arbeit auch überdenkt oder kann man das irgendwie ad acta legen?
Es ist tagesverfassungsabhängig. Also mich trifft das relativ oft, weil ich, weiß ich nicht, irgendwie eine Reizfigur bin und es viele Leute gibt, die mich nicht unbedingt mögen, was mich an sich jetzt nicht stört. Aber wenn ich schlecht drauf bin und dann liked irgendwer, den ich eigentlich mag, dann irgend so eine Aussage, dann kränkt es mich schon. Prinzipiell versuche ich dem nicht so viel Bedeutung beizumessen, weil ja Twitter und das wahre Leben dann doch irgendwie zwei Paar Schuhe sind. Und wenn man diese Leute dann trifft, die da so grauslich manchmal sind und so große Töne spucken, sind sie dann doch immer ganz klein mit Hut, was ich ganz lustig finde. Und insofern, ja, ich versuche es zu ignorieren, gelingt nicht immer.
Aber von der Beobachterposition aus ist das Stichwort, das Sie gegeben haben, das hat sich entschieden verändert. Diese permanenten Versuche, einzelne Journalisten oder einzelne Plattformen oder Medien zu diskreditieren, das hat sich entschieden verändert. Das gab es in der Form früher nicht. Wie gesagt, einzelne Druckmittel, ja, meistens über Inserate oder andere, aber einzelne Druckmittel, ja. Aber dieses Diskreditieren, der Versuch, die Glaubwürdigkeit zu untergraben, das hat sich entschieden geändert. Und ich fürchte, das wurde natürlich, nachdem der Trump das als Erfolgsmodell etabliert hat, unter Anführungszeichen, der amerikanische Präsident, der Ex-Präsident, da muss man entgegenhalten. Und ich glaube, einmal haben die versammelten Chefredakteure das getan, wenn ich mich richtig erinnere, in einem großen Statement, kann mir aber jetzt nicht an den Anlass fallen, das ist gar nicht so lange her. Da glaube ich, gehört mehr Zusammenschluss der Medienführungen. Da muss man einfach dagegen halten. Weil das ist nämlich demokratiepolitisch gefährlich. Wenn ich den Medien und selbst den ORF mit einzelnen Angriffen die Glaubwürdigkeit wegnimmt. Das ist demokratiepolitisch hochgefährlich. Und ich finde, da müsste es mehr, also nicht ein Volksbegehren à la Hugo Bortisch, aber da müsste es mehr gemeinsames Auftreten geben. Da kannst du natürlich dann auch wieder die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, wie soll da jemand gemeinsam auftreten, wenn die Fütterung mit staatlichen Inseraten sehr unterschiedlich ist. Ich kann mich erinnern, wir hatten einen Versuch vor 20 Jahren oder so, dem Verhalten des Bundeskanzlers Schüssel den Medien gegenüber, da hat es nämlich angefangen, etwas entgegenzusetzen, weil da hat es angefangen mit, ich glaube, sie sind intellektuell nicht in der Lage, mir zu folgen und solche Sachen. Haben sie meine Frage noch immer nicht kapiert, so auf diese Art. Da haben wir versucht, dem etwas entgegenzuhalten. Das ist völlig gescheitert. Ich glaube, wir hatten 2 Sitzungen völlig gescheitert. Weil? Warum? Weil die Kronenzeitung nicht mitmacht. Mhm. So, Kronenzeitung macht nicht mit. Hände hoch.
Irgendwer ist immer nicht dabei. Ne?
Also das. Na, und jetzt überhaupt. Jetzt wird heute, würde der Boulevard nicht dabei sein, wenn man sich die Geldflüsse anschaut.
Nicht nur der Boulevard. Also ich finde es schon richtig übel, in der Politik hat es in den letzten Monaten, und ich führe es schon ein bisschen auf die Pandemie zurück, man sieht sich monatelang nicht, man vergisst, dass man den Leuten manchmal auch wieder ins Gesicht schauen muss, hat auch der Ton in der Politik, also es ist sehr aggressiv, es ist sehr polarisierend, und ich merke, dass es anfängt, dass Medien in diesen Zwei-Fronten-Kampf mit hineingezogen werden und auch die Journalisten untereinander teilweise anfangen, wirklich unangenehm und deppert zueinander zu werden. Verstehe ich nicht ganz, was das soll, ja. Aber das ist es halt, und ich hoffe, dass sich das jetzt ein bisschen widerlegt über das Sommerloch hinweg.
Ja, das ist wahrscheinlich ganz, ganz ein entscheidender Punkt. Ne? Wenn man Menschen gegenübersteht, würde man vielleicht anders sprechen als jetzt über Homeoffice und Co. Aber das ist wahrscheinlich nur ein Aspekt des Ganzen. Insgesamt hat man schon das Gefühl, dass diese direkten persönlichen Übergriffe zugenommen haben und nämlich auch, wie angesprochen, quasi innerhalb der Medienszene sehr stark zugenommen haben und sich einzelne Journalistinnen und Journalisten quasi gegenseitig beflegeln und nicht mehr nur kritisieren. Ne?
Also das ordne ich unter männlichen Hahnenkampf ein. Ja, wirklich. Ich meine, sagen Sie mir 2 Frauen, die sich auf Twitter so...
Mir würde ad hoc niemand einfallen, ja, aber dieser Profilierungskampf dürfte durchaus ein männlicher sein.
Nee, ich sage nichts dagegen.
Es gibt natürlich neben diesen direkten verbalen Angriffen auch eine ganz andere Ebene, und Anna Thalner haben wir ja quasi selbst erlebt. Das geht so weit, dass gewisse staatliche Institutionen versuchen, Handys von Journalisten zu beschlagnahmen und so auch an Informationen zu bekommen. Ist da irgendwann eine rote Linie überschritten worden oder sind wir knapp davor?
Nein, also man muss sagen, der Rechtsstaat hat doch noch funktioniert. Ich war jetzt in 2 Fällen damit konfrontiert. Einmal ist man auf die Idee gekommen, noch unter der Regierung Kickl, dass man gern mein Handy haben möchte, um herauszufinden, mit wem aus dem BVD ich in Kontakt stehe. Das verstehe ich, dass sie das gerne wissen wollen, aber so geht's halt auch nicht. Da hat die Wiener Staatsanwaltschaft das Ansuchen zurückgeknallt und hat gesagt, kommt nicht in Frage. Und medial hat man dann auch noch einmal draufgehauen und gesagt, ihr wisst eh, das ist irgendwie nicht in Ordnung, machen wir bitte nicht. Das zweite Mal war jetzt die Anzeige der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die mit einem Artikel von mir nicht einverstanden war, Die haben mich angezeigt wegen Verleumdung, auf das doch mehrere Jahre Gefängnis steht. Auch in dem Fall hat die Staatsanwaltschaft Wien, die das bearbeitet hat, und später die Oberstaatsanwaltschaft beschlossen, das ist keine gute Idee, wenn man Journalisten einsperrt, wenn sie Artikel schreiben, mit denen man nicht einverstanden ist. Und ja, dabei ist es geblieben. Ich weiß nicht, hat es früher solche Versuche auch gegeben oder ist das neu?
Also daran sowas kann ich mich nicht erinnern. Nein, das kann ich fast ausschließen.
Aber das ist schon bedenklich, dass es quasi den Rechtsstaat braucht, um gewisse moralische Standards wieder halbwegs herzustellen.
Ja, was sind moralische Standards? Das sind Grundrechtsstandards. Ich meine, ich würde mich wirklich wahnsinnig gern mit den betreffenden Personen in den Behörden unterhalten, die auf diese Idee gekommen sind. Aber, noch einmal, ich sehe das als Konsequenz dieser ständigen Diskreditierung. Ich sehe das als Konsequenz dieser ständigen Angriffe auf die Medien von politischer Seite. Ist ja nicht ein österreichisches Spezifikum, vielleicht ein Spezifikum einer gewissen politischen Linie. Weiß ich nicht.
Ja, das ist wahrscheinlich eine Frage, die man erst in der Nachbetrachtung analysieren wird können.
Ja, aber entschuldigen Sie, was ist der... Das ist gut ausgegangen und der Rechtsstaat hat gehalten und so weiter und so fort. Aber was bitte ist die Konsequenz von sowas? Dass der nächste Journalist, nicht Sie, aber würde ich auch verstehen, mit der Schere im Kopf bereits arbeitet. Und damit hat die Politik oder so schon das 50% erreicht.
Wie kommt man da raus? Also wir sind ja jetzt offensichtlich schon in diesem Zustand, dass es gewisse bedenkliche Vorgehen gibt. Wie kann man quasi diese Mauer wieder ein wenig
Gar
höher
nicht.
Ziehen?
Alle Nachrichten, die ich schreibe, schreibe ich so, dass es kein Problem ist, wenn sie die Staatsanwaltschaft auch mitliest. Ich lösche alle Sachen, weil weiß man es. Ich meine, das ist ja irgendwie verrückt. Wo sind wir denn eigentlich gelandet?
Ja.
Aber gut, in Zeiten, wo Höchstrichtern Handys abgenommen werden und so, denke ich mir halt, ich weiß nicht, ob man als Journalist davor auch noch gefeit ist. Also wir rücken da schon näher an eine Sache ran, wo man eigentlich nicht hin wollte.
Ich glaube, wir haben kein Bewusstsein oder zu wenig ausgebildetes Bewusstsein, wahrscheinlich auch durch die Geschichte der Zweiten Republik. Und man darf ja nicht vergessen, es schreiben zum Beispiel alle Printmedien in Österreich unabhängig, aber niemand schreibt unabhängig von wem. Also man muss diese ganze Geschichte schon auch mit bedenken. Aber noch einmal, die Mauer, die hier aufgezogen werden soll, in meinen Augen, ist ein wirklicher Widerstand der Chefredakteure gegen diese Art. Man muss einfach sagen, das ist die rote Linie. Aber noch einmal, man sieht manche davor scheuen, weil das könnte Inseratengeld kosten. Ja, dann geht das in diese Richtung. Aber man muss es aufzeigen, man muss es ständig aufzeigen.
Sind wir wieder bei der Eingangsproblematik, dass natürlich die Finanzierung an sich schwierig geworden ist. Aber das ist ja nicht Ihr Hauptbetätigungsfeld, sondern dafür gibt es im Optimalfall Geschäftsführer, die sich darum kümmern. Ich würde gerne noch ein anderes Thema auch ins Rennen bringen, was natürlich zugenommen hat durch die Digitalisierung jetzt im weitesten Sinne, aber eben im Speziellen die Möglichkeit, dass jeder publizieren kann, sind natürlich neue Konkurrenten oder neue Buhler um Aufmerksamkeit, dass jetzt natürlich in quasi dem Revival der Parteimedien irgendwie eine ganz neue Art erfährt. Wie beurteilen Sie denn diese Parteimedien oder parteinahen Medien und ihre Performance?
Ich bezeichne es weder als Medien noch die Leute, die dort arbeiten, als Journalisten, was manche ein bisschen ärgert. Also der Peter Pilz und sein Zack-Zack, die jetzt plötzlich so tun, als wären sie Journalisten, obwohl dieses Medium gegründet wurde mit Geldern, Steuergeldern, die eigentlich für die politische Bildung in der Parteiakademie vorgesehen waren. Ich glaube, es waren 1,3 Millionen. Ja, das gibt's halt auch. Ich finde, es hat auch seine Berechtigung, solange es transparent ist. Ja. Also die SPÖ hat auch zwei Blogs, die sind auch inhaltlich, muss man sagen, gar nicht schlecht. Ich verstehe, dass die das machen aus ihrer politischen Arbeit heraus, aber sie sollen bitte nicht so tun, als ob sie gleichgestellt wären mit uns, als ob sie unabhängige Journalisten wären, die etwas ohne Brille betrachten. Das ist einfach nicht wahr und ich finde, das muss man auch immer wieder betonen.
Ja, man muss dem Leser sagen, mit welchen Augen er das anschaut und das, wie heißt das, von der ÖVP zur Sache. Eine reine Partei, ich meine, das ist ein digitaler Ersatz des Volksblattes von mir aus. Aber der Leser muss das wissen. Schlimmer und gefährlicher, problematischer wird es bei den neuen Sachen, die da aufgetaucht sind, wie Express vom ehemaligen Chefredakteur von Krone, von der Krone, finanziert von jemandem mit ÖVP-Nähe, aber geriert sich als unabhängig. Da wird's problematisch, aber da muss man halt auch aufzeigen, wer dahinter steckt oder das war aber das Problem in Österreich immer schon, wie ich früher gesagt habe, mit diesem unabhängigen Tageszeitung Österreichs. Das war seit Jahrzehnten das Problem. Ich meine, die Presse hatte unter ihren in Ding unabhängige Tageszeitung Österreichs und dann die Order war, und wenn der Wirtschaftskammerpräsident Zallinger sagt bla bla bla, dann steht bei uns auf Seite 1 bla bla bla. Warum konnte man den Leser bis in die frühen 90er Jahre, bis die Styria das erworben hat, nicht einfach sagen, das Blatt wurde von der Wirtschaftskammer, Wirtschaftsbund oder was immer, ne?
Vielleicht sollte man auch einfach öfter mal auf die Blattlinie hinweisen. Ja. Also der Presse wird ja oft vorgeworfen, sie sei ein ÖVP-Medium und wir seien so ÖVP-nah. Gut, jetzt kann ich das bei manchen Artikeln sogar nachvollziehen, dass der Leser sagt, okay, dieser oder jener Kommentar war irgendwie schon sehr punziert. Aber wir sind ein bürgerlich-liberales Blatt von der Blattlinie her. Ja, ich meine, was glauben die Leute, was da drinnen steht?
Und vor allem, also ich glaube, das ist ja ein Irrglaube, der Leser an sich ist ja nicht dumm.
Eben. Ja, seit Jahrzehnten, da hätte es schon verkraftet worden. Ich meine, die wirklich also früher, jetzt weiß ich nicht, wie die Beteiligungen sind, ja, aber die wirklich unabhängigen Tageszeitungen waren früher ab Linz. Linz, Salzburg, Innsbruck, Vorarlberg. Und warum? Weil die dort unter anderem mit Hilfe anderer Besatzungsmächte gegründet wurde. Und das Privatmedien geblieben sind. Im Osten war das nicht der Fall. Warum kann man das nicht sagen?
Jetzt kann man das natürlich sagen, aber im digitalen Raum ist es ja oft der Fall, dass quasi diese Information irgendwo verloren geht, beziehungsweise an so weit unten gereiht ist, dass eigentlich eben nur mehr die Headline zählt und das, was quasi der User sieht. Und da ist aber dann Journalismus nicht so leicht unterscheidbar. Also da ist vielleicht ein Artikel von der Presse, von einem von Zack Zack, ja natürlich optisch und wenn man genau hinschaut, aber grundsätzlich werden uns aus Lesersicht jetzt Headlines entgegengeschleudert und das, was quasi mir am nächsten steht, was am reißerischsten ist, wie auch immer, wird gelesen und konsumiert.
Ja, aber da muss ich sagen, da habe ich mit dem Florian Klenker mal eine lustige Diskussion geführt, der hat mir irgendwas vorgeworfen und ich habe gesagt, was ist, es steht eh im Text, sagt er, den Text lese ich nicht. Ja. Dafür habe ich keine Zeit. Gut, und ich stehe auf dem Standpunkt, ich meine, das Lesen kann ich dann wirklich niemandem mehr abnehmen. Und wenn die Leute glauben, sie müssen nur Titel und Vorspann lesen und daraufhin dann diskutieren, kann ich ihnen sagen, sie sollen sie in den Sackerl reden, das interessiert mich nicht. Das ist ein Niveau, dass man dann aufgrund von Titel und Vorspann angegriffen wird. Das ist mir einfach zu blöd.
Ja, aber da haben Sie jetzt das Stichwort gesagt. Der Klenk sagt, ich habe keine Zeit, den Artikel zu lesen. Ja?
Ja.
Natürlich hat er keine Zeit, wenn er sich austobt, alle Stunden auf Facebook und Twitter und ich weiß nicht was. Natürlich hat er keine Zeit, den Artikel zu lesen. Aber Sie haben recht, wenn ich nur einen Vorspann liest, da bin ich eigentlich nicht berechtigt zu diskutieren.
Aber ich finde
es spannend. Wieder war alles geschluckt.
Ich finde es ja spannend, dass das den Leuten nicht peinlich ist. Wenn man dann sagt, es steht ja eh drin, sagen die nicht mal Entschuldigung, ich habe es nicht gelesen oder ich habe keine Zeit gehabt oder ich habe es beim Überfliegen übersehen, sondern sie sagen einem Redakteur, ja, aber es ist deine Schuld, weil der Titel und der Vorspann sind nicht gut genug. Ja, aber es ist deine Schuld, weil der Titel und der Vorspann. Also die Diskussionen sind schon manchmal auf einem Niveau, dass ich, also der Niveau-Limbo, der da manchmal getanzt wird auf Twitter, das ist schon echt ein ziemliches Elend.
Ich meinte eher abseits von Twitter, also ich verstehe dieses ja. Argument oder diese Argumente, aber was quasi bei wirklichen Lesern, Usern hängen bleibt jetzt außerhalb unserer Medienbubble und da natürlich das, was in einer Headline steht, quasi hängen bleibt und auch in den Köpfen bleibt und da natürlich die Unterscheidbarkeit und die Qualität der Recherche und auch quasi die Qualität des Absenders oder die Intention des Absenders oftmals nicht mehr so klar ist.
Ja, dass man sich bemühen soll, dass man einen guten Titel und einen guten Vorspann macht, der so catchy ist, dass ein Leser Lust hat, weiterzulesen und dass das die Geschichte möglichst gut beschreibt, eh. Und dass wir da alle zum Beispiel, finde ich, wirklich vom Boulevard was lernen können. Ich habe mir das oft gedacht bei der Presse. Ich habe eine Kollegin, die hat so lang gesagt, na, und du bei der Heute, wir machen das ja nicht so, wie ihr das gemacht habt. Und ich habe immer gesagt, geh hin und mach ein Praktikum. Meine Titel sind besser als deine, weil das ist Fahrt. Seine Überschrift und kein Titel. Ich finde, sieht man auch gut an deutschen Medien. Also die Süddeutsche hat zum Beispiel auch manchmal wirklich boulevardeske Titel, die aber Lust machen, weiterzulesen. Ich finde, da könnten wir uns alle auch bei den sogenannten Qualitätsmedien mehr trauen. Also nicht fad zu sein, heißt nicht, dass die Qualität darunter leidet oder dass man unseriös ist.
Aber ein Problem in der Unterscheidbarkeit auf den ersten Blick, gibt es schon oder gibt es nicht? Also jetzt zwischen auf Twitter ein Artikel von zack.at und der Presse, kann ich als Leser im ersten Moment nicht nachvollziehen, wo jetzt der Unterschied ist. Und damit schwimmen die quasi in einem journalistischen Gewässer, unter Anführungszeichen.
Das verstehe ich jetzt nicht.
Wenn ich auf Twitter einen Link sehe von zack.at mit einer Headline und von der Presse, ist es mir oft nicht auf den ersten Blick möglich zu unterscheiden,
was drin steht.
Was drinnen steht, okay. Wer der Absender ist. Ne?
Okay. Ja, aber wenn ich weiß, das ist ein Artikel von zack.at und ich sehe den Titel und dann weiß ich das Thema, kann ich in 90% der Fälle vorher, ohne es gelesen zu haben, orakeln, in welche Richtung das gehen wird. Also es ist auch, finde ich, sehr vorhersehbar.
Also Parteimedien oder solche, die tun, als wären sie Medien, sind jetzt nicht die große Bedrohung des Journalismus auf inhaltlicher Ebene.
Ja, ich meine, dass zack in jedem Artikel schreiben wird, wie furchtbar die ÖVP ist, das kann ich, das weiß man. Wenn man 5 Artikel von zack gelesen hat, ist das ungefähr die Quintessenz von jedem Einzelnen. Und insofern, nein, finde ich, ist das keine Bedrohung. Ja. Die haben halt ihre Agenda, die spielen das auf dem Klavier und ja, hat mit Journalismus, wie gesagt, aus meiner Sicht überhaupt nichts zu tun.
Das kann, also diese Plattformen können oder sollten jedenfalls keine Bedrohung oder nicht einmal Ding für Qualitätsmedien sein. Soll sich der Boulevard überlegen, ob er da irgendwas verliert. Aber die Zeitungen, die wir reden oder die Medien, die wir reden, kann das nicht sein.
Sie schreiben ja durchaus für ein elitäres Publikum, das kann man, glaube ich, oder mittlerweile kann man wahrscheinlich Printabonnenten von Qualitätstageszeitungen als solche bezeichnen.
Da steht die digitale Expansion dagegen, gegen diese Behauptung.
Das wäre die Folgefrage, wie erreicht man oder besteht die Sorge, dass man gewisse Bevölkerungsschichten nicht mehr erreicht? Erreicht man sie dann nur mehr digital? Wie sehen Sie denn quasi dieses Spannungsfeld, hochwertige Informationen zu liefern und die dann auch ein möglichst breites Publikum zu liefern?
Ja, ist eine gute Frage. Also ich glaube tatsächlich ein bisschen, dass Zeitung lesen oder auch online lesen ist ein bisschen eine Altersfrage. Generell hat mich mit 16 nicht interessiert, hat mich mit 20 nicht interessiert. Gut, hat mich dann ab 25 ein bisschen interessiert. Und das ist schon was ich jetzt bei meinen Neffen, Nichten, Bekannten schon auch beobachte, dass das einfach eine, vielleicht auch eine Bildungsfrage ist, ja, wenn man anfängt, sich mit Politik zu beschäftigen oder sich in gewisse Themen mehr hineinzuarbeiten. ja, sind wichtige Fragen, die wir für die Zukunft haben. Unsere Leserschaft wird, glaube ich, eher nicht jünger.
Hm.
Auf der anderen Seite wird die Bevölkerung immer älter. Vielleicht ist das ein Riesenvorteil und wir haben bald ganz viele Abonnenten. Ich weiß es nicht.
Nein, das, was Sie jetzt gesagt haben, ist natürlich, was verwendet wird als Begründung, ich würde nicht sagen als Ausrede. Wenn man diskutiert, wieso konzentriert sie euch nicht auf den Inhalt des der Artikel und auf die Qualität und auf die Recherche, dann heißt es immer, weil die jungen Leute das einfach nicht konsumieren. Am besten wäre, die Presse oder irgendwas, was der Standard hat, der hat mehr Leute digital, würde Leute abstellen, nur um Instagram zu befüllen, weil die jungen Leute nur diese Häppchen konsumieren. Und das ist der Zug der Zeit. Und wenn wir die Jungen kriegen wollen, dann müssen wir das bedienen. Das ist die Erklärung. Ich wage nicht einzuwerfen, warum bitte haben dann Produkte wie die Deutsche Zeit die besten Jahre ihrer Verlagsgeschichte? Kann man nicht vielleicht spekulieren, dass in ein paar Jahren der Zug wieder ganz woanders hingeht und die nicht also die bis zu 20-Jährigen, ja, da bin ich wieder bei dem, was ich war. Wunderbar, wenn ich die unter 20-Jährigen mit Instagram bedienen kann, aber dazu brauche ich Leute. Bin wieder bei der Grundsatzentscheidung.
Prinzipiell glaube ich, dass die ganze Presseförderungsfrage auch eine demokratiepolitische Bildungsfrage ist. Also leistet sich der Staat, Medien zu haben, die inhaltlich qualitätsvoll über Themen berichten? Ja, also so, dass man sich darauf einigen kann, das ist irgendwie, sind alle Seiten gut abgedeckt und dass man gut informiert. Ich finde ein bisschen, wenn man das macht, weil die Frage, wo lernen uns denn die Leser eigentlich kennen? Mhm. Man könnte auch die Frage stellen, warum sind denn die Zeitungen nicht mehr in den Schulen?
Mhm.
Warum treten die Leute da nicht auf? Warum bringt man nicht näher, was Journalismus ist, ganz generell? Also ich glaube, das gibt's nur mehr sehr wenig, ist wahrscheinlich auch eine Ressourcenfrage. Aber könnte man in dieser ganzen Presseförderungsdebatte, finde ich, durch einmal mitdiskutieren, ob Medien, die viel Presseförderung kriegen, nicht auch einen gewissen Teil von dieser Bildungsarbeit übernehmen sollen oder verpflichtet werden mit dem Bildungsministerium, das dann halt irgendein Programm hat, was weiß ich. Also da kann man ja darüber nachdenken, aber einfach auch mehr präsent zu sein. Also Zeitungen sind, soweit ich mich erinnern kann, präsent dann irgendwann, wenn man auf die Uni geht. Ist aber halt auch ein relativ elitäres Publikum, weil die Leute, die studieren, ja, haben halt wahrscheinlich einen höheren Bildungsgrad. Und sonst, finde ich, wird da relativ wenig
getan. Also es gibt ja Initiativen vom FÖZ, aber vielleicht die Einzelmarken sollten dann durchaus
ein bisschen mehr beteiligen,
präsent sein. Ja. Und vielleicht auch, also das ist jetzt eine These meinerseits, dem Leser auch quasi das Produkt, wie man so schön sagt, aufs Auge bieten und sich nicht vielleicht immer nach dem Leser zu wenden und quasi immer ihm nachzulaufen, sondern quasi selbstbewusst ein Produkt zu präsentieren, das es ist.
Ne? Ja, natürlich, aber wie die Frau Thalhammer so richtig gesagt hat, das ist eine Bildungsfrage. Ich meine, wenn Sie mit einer bestimmten Lehrkraft diskutieren über die Mediennutzungsding in den Schulen und warum sie denn eigentlich das immer nur anhand der Gratiszeitungen macht, andere gibt's nicht, sagt sie, weil meine Schüler nichts anderes lesen. Ja, weil die Schüler nichts anderes lesen als die Gratiszeitungen, macht sie nicht einmal den Versuch, ihnen anderes vorzulegen.
Ich finde halt auch in dieser ganzen Fake-News-Frage, also es hat ja jeder Mensch momentan die Möglichkeit, Informationen auf 300.000 Kanälen zu konsumieren. So, und dann muss man erst einmal dazu in der Lage sein, zu unterscheiden, was ist eine gute Information, was nicht. Dann kommt dazu, dass sich die Leute immer besonders gescheit fühlen, wenn sie was wissen, was alle anderen noch nie gehört haben. Dann sind wir wieder bei den Verschwörungstheoretikern. Also ich glaube wirklich, dass es wichtig wäre, das in den Schulen zu verankern, zu lernen, was ist eine ordentliche Quelle, eine ordentliche Information und was nicht. Da würden wir uns in diesem Land demokratiepolitisch einen großen Gefallen tun, wenn man hier einfach mehr Bewusstsein schafft.
Die Frage, ob eine Regierung, die die Wiener Zeitung quasi abschaffen möchte, eine Regierung ist, die auch gute Medienbildung forciert.
Also ja, sie könnten ja die Wiener Zeitung erhalten und dort denen ein bisschen mitgeben, dass sie sich für solche Dinge zuständig fühlen sollen. Weiß ich nicht.
Was ich meine ist, die Frage ist, ob man sich wirklich auf die Medienpolitik verlassen sollte.
Na, wer macht Medienpolitik? Interessant ist immer nur, wer ORF-General wird alle paar Jahre und der Rest ist wurscht.
Ja, da hat sie recht, ja. Und die übergeordnete Feststellung ist, es gibt in Österreich, im Gegensatz zu Deutschland, im Gegensatz zu Amerika auch, keine Gruppe oder keinen Bereich, der ein wirkliches Interesse an unabhängigen Journalismus hat. Das finden sie nicht. Weil wenn es das gäbe, hätten wir schon längst eine Stiftung, die zum Beispiel zum Erhalt der Wiener Zeitung. Das Interesse an unabhängigen Journalismus ist nicht da. Und in Weiterverfolgung dieses Gedankens muss man leider sagen, das Interesse an einer wirklich gefestigten, gut abgesicherten Demokratie ist nicht da.
Ja, aber auch weil unser Ruf schon so im Eimer ist. Also Journalisten sind, ich glaube, mit Politikern im Beliebtheitsranking.
Na, das waren wir immer. Das waren wir auch vor 30 Jahren. Es war immer ein Match zwischen Journalisten und Prostitution.
Also unser Ruf war schon immer
ruiniert. Immer. Das ist nichts Neues.
Wer aber ein Interesse daran haben könnte oder sollte, ist der Leser an sich. Oder orten Sie auch da in Ihrer Aussage von vorhin zu wenig Bereitschaft?
Leser an sich, weiß ich nicht um Leser an sich. Es gibt schon nicht so schlechte Anzeichen, wie zum Beispiel die Finanzierung dieser Rechercheplattform Dossier, der auf 1.000 Abos abgezielt hat und 5.000 mit Crowdfunding gekriegt hat. Aber dieses Finanzierungsmodell ist limitiert. Außer es schwingt sich jemand auf und macht es wirklich zu einer demokratiepolitischen Aufgabe der ganzen Gesellschaft. Aber ich bin nicht so sicher, dass dieses Crowdfunding also all along eine tragfähige Geschichte ist.
Also Sie meinen punktuell ja, aber es wird quasi den Journalismus an sich nicht in die Zukunft tragen.
Ja, glaube ich nicht, nein.
Ja, also eine spannende Debatte. Die ja Journalisten selten führen, weil sie sich nicht um die Finanzierung kümmern, aber wahrscheinlich am meisten davon betroffen sind, wenn eben die Finanzierung nicht
passt. Ja, Finanzierung, Ressourcen, Qualität, eigentlich keine Raketenwissenschaft.
Lassen Sie uns noch über eine strukturelle Frage sprechen, die Sie, Frau Rohrer, wahrscheinlich auch ganz gut beantworten können, nämlich die Vielfalt und die Diversität im Journalismus, quasi in den Menschen, die in den Redaktionen selbst arbeiten. Es gibt ja immer wieder Erhebungen über quasi die Zusammensetzung von Journalisten und daraus resultierend ja auch oft die Kritik, da schreiben quasi ihresgleichen für die ihresgleichen. Ne? Jetzt kann man wahrscheinlich sagen, Journalismus ist ganz sicher weiblicher geworden. Trotzdem Migranten, People of Color, Menschen aus bildungsfernen Schichten, unter Anführungszeichen, findet man in Redaktionen relativ wenige. Ist das ein Problem?
Das kann die Frau Thalhammer besser beantworten, weil Diversität früher überhaupt kein Thema war. Ich meine, hat überhaupt niemand nachgedacht, nicht einmal in den 90er Jahren nach den ersten großen Influx der Flüchtlinge aus Ex-Jugoslawien. Jedenfalls in der Presse war das kein Thema und ich habe es auch sonst nicht wahrgenommen. Das ist ein relativ neues und würde ich sagen gutes Phänomen. Und ich glaube, da gibt es einiges zu tun, Frau Thalhammer, oder?
Im Briefing ist gestanden, man darf keine Presse-Werbeveranstaltung machen.
Jetzt aber ausnahmsweise schon.
Ausnahmsweise ganz kurz möchte ich sagen, dass es bei der Presse recht viele Leute gibt mit Migrationshintergrund. Spannenderweise muss man sagen, in vielen anderen Redaktionen ist es nicht so. Entschuldigung. Ich war beim Biber, also bei dem Wiener Stadtmagazin, ein Magazin für Migranten, von Migranten. 2 Jahre Chefin vom Dienst. Ich war die einzige Österreicherin dort. Ich habe diesen Job gekriegt, weil der Chef gesagt hat, ich brauche irgendwen, der diesen Wahnsinn hier moderiert. Das waren die Serben gegen die Kroaten, gegen die Bosnier, die Jugoslawen alle zusammen wieder gegen die Türken und so ist es dahingegangen. Also ein recht lustiges Potpourri an Leuten. Da habe ich einmal Diskriminierung von der anderen Seite und Rassismus von der anderen Seite kennengelernt, muss sagen, es war sehr hilfreich und lehrreich. Die haben ein super Programm, das ist die sogenannte Biberakademie. Die bilden dort, damals waren es 4 Monate, ich weiß jetzt nicht, ob es noch immer so lang ist, aber man hat gekriegt 2 Monate Grundausbildung in der Biberredaktion und dann gab es eigentlich mit allen Medienkooperationen, da konnten sich die Leute aussuchen, wo sie die anderen 2 Monate Praktikum verbringen wollen. Das war staatlich gefördert, was total cool ist, weil sonst hat man es wahrscheinlich schwer, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt zum ORF, zum Report genau dahin. Das kann man sich normalerweise abschminken. Ich weiß, dass es damals gar nicht so leicht war, Leute zu finden, die da hingehen, die sich das auch trauen. Aber ja, gut wäre es schon. Also ich merke es immer wieder bei den Recherchen, dann suche ich verzweifelt jemanden mit Sprachkenntnissen. Kann jemand Rumänisch? Nein, leider kann keiner Rumänisch.
Etwas, was sich entschieden geändert hat und was da jetzt hineinspielt und nicht zum Vorteil, würde ich mal sagen, das ist die sogenannte Journalistenausbildung. Mhm. Also in den früheren Jahrzehnten gab es ja den berühmten Spruch von Gerd Bacher, Journalist zu werden, die einzige Voraussetzung, Journalist zu werden, ist die Frechheit, das zu wollen. In den letzten Jahrzehnten sind Journalistenausbildungen explodiert. Es gibt sie überall. Da gab es ein sehr gutes Programm eine Zeit lang, das wurde dann auch, würde ich mal sagen, gekillt. Aber deshalb kann ich sagen, wie wir damals aufgenommen haben, Journalisten. Das fängt jetzt nämlich schon beim Ausleseprozess an. Es ist die Journalistenausbildung und dann auch die Anforderung bei der Einstellung, also du musst auf alle Fälle einen Bachelor haben, die ist wahnsinnig gestreamlined. Die ist so, wie soll ich sagen, die ist so verbürokratisiert, dass du wirklich, also diverse Leute, die kommen durch das System gar nicht durch. Außer es sitzt jemand dort und sagt, ich will das. Ja, der kann vielleicht nicht so gut Deutsch, aber ich will das. Also diese Art der Auslese, und ohne diese Ausbildung kommst du nirgends mehr rein. Aber diese Art der Auslese ist natürlich, steht der Diversität total entgegen.
Ich finde es total spannend, weil es gibt so viele Ausbildungen für Journalisten, aber manchmal habe ich das Gefühl, das spült keine Leute raus. Also auch bei uns und auch andere Redaktionen, die suchen alle Hände ringen und irgendwie hat man das Gefühl, da ist niemand so. Und das hat wahrscheinlich schon auch damit zu tun, dass wenn einmal jemand neu aufgenommen wird irgendwo, man immer schon jemanden möchte, der was kann. Weil der soll ja Arbeit abnehmen und nicht Arbeit machen. Und jemanden auszubilden, das ist halt einmal Arbeit. Und ja, also ich weiß nicht, wo die alle sind und wo man die hernimmt. Und also es ist irgendwie naja, ganz eigenartig.
Leider Gottes, muss ich auch sagen, gibt es da einen neuen Zug. Die sind zu einem Gutteil verschwunden.
Ja, wohin?
In die PR, ins Marketing. Ich meine, bezeichnet ist, dass diese Journalismus-Schule der Wirtschaftskammer hier in Wien, also den klassischen Journalismus, völlig aufgegeben hat und das mit Marketing und Ding fusioniert hat und Content-Management. Ja? Und da, nachdem das dort ja besser bezahlt wird, ja, gehen also ganz wenige von einem Journalismus unter Anführungszeichen Jahrgang dann wirklich in die Medien.
Oder wir sind zu langweilig. Sind wir zu langweilig?
Nein, zu langweilig, zu langweilig, aber zu schlecht bezahlt. Was auf der anderen Seite wieder nicht so schlecht ist, weil dann kriegst du vielleicht nur die Leute, ich sage immer, die Medien sind die einzige Branche, die sich selbst in den Abgrund jammert. Du hörst die ganze Zeit, das sind junge Leute, du hörst die ganze Zeit, wie schlecht und keine Zukunft und kein Ding und die Eltern werden sagen, bist du wahnsinnig, eine sterbende Branche und wieso tust du dir das an? Ja, also das haben aber die Medien selber geschafft. dass sie nicht als Zukunftsbranche wahrgenommen werden, was eigentlich auch ein Wahnsinn ist. Und Zukunftsangst und Geld verdienen und Bezahlung, und das spielt alles eine Rolle. Und dann gehen sie, gefördert durch manche Journalisten, Ausbildungen unter Anführungszeichen, gehen sie ins Marketing. Dort verdienen sie mehr. Okay. Aber vielleicht bleibt dann nur die übrig, die eine wirkliche Leidenschaft haben. Die
gut leiden können, das muss man.
Die gerne jammern.
Leiden,
ja, oder um ihrem so Gedanken zu folgen.
Nein, die trotzdem passen ins Team. Ich will das. Jeder sagt, das ist eine sterbende Geschichte. Mhm. Ja? Aber ich will es trotzdem.
Aber trotzdem, das war auch Teil meiner Frage, läuft man Gefahr, gewisse Themen auszublenden, weil sie im persönlichen Lebensumfeld gar keine Rolle spielen? Also ich denke jetzt an migrantische Communities, an die Themen. Natürlich behandelt man Integration, aber wahrscheinlich aus Ihrer Sicht anders, als das jemand machen würde, der aus dieser Community kommt. Und dieses Problem hat der Journalismus definitiv.
Ja, das stimmt. Wobei es auch sehr witzig ist, wir haben ja bei uns Leute, die kommen aus den migrantischen Communities und die sagen, sie wollen alles machen, nur das bitte nicht, weil wir sind ja hier nicht in der Tierecke so quasi. Also die haben dann teilweise auch Probleme, weil sie die Leute kennen und das unangenehm ist, wenn man dann über die schreibt, und dann kommen die zu den Eltern und sagen, was ist dein Sohn oder für deine Tochter eigentlich für einer, wie schreibt der über uns? Also es ist ein wirklich schwieriges Spannungsfeld. Und ich finde es eigentlich auch gut, wenn die nicht nur über das schreiben. Ich meine, ich schreibe ja auch, obwohl ich Mutter bin, nicht nur darüber, dass ich ein Kind habe. Es ist ja alles irgendwie...
Naja, da sind wir, wenn man das zu Ende denkt, dann sind wir dort, wo wir jetzt vor kurzem waren, wie kein Weiser das Gedicht der afroamerikanischen Poetin übersetzen durfte. Ja? Ich meine, das, wenn er nicht andere Sachen auch bearbeiten darf, das ist ja erstens einmal völlig widersinnig und dem nicht... man kann auf die Expertise in dem einen oder anderen Fall aber sagen, er oder sie darf nur Migrantengeschichten schreiben. Also
ich finde, die eigene persönliche Lebensgeschichte hilft vielleicht manchmal, einen besseren Zugang zu kriegen, aber es ist keine Expertise.
Aber es bereichert quasi das Spektrum an Themen, die vielleicht in einer Redaktion durch den Raum schwirren. Ne?
Oder in der internen Diskussion auf jeden Fall. Mhm. Das schon.
Lassen Sie uns abschließend den absolut optimistischen Blick in die Zukunft werfen und vielleicht wirklich zugespitzt und pointiert, wenn Sie denn, Frau Rohrer, einen Wunsch für den Journalismus frei hätten, welcher wäre denn das?
Ja, endlich die Entscheidung zwischen Masse und Qualität. Ich bin so überzeugt, dass gute Geschichten im Endeffekt über diese Happen der neuen Medien triumphieren. Die Leute wollen gute Geschichten, sie müssen nur wirklich ansprechend und faszinierend sein. Für mich ist zum Beispiel eine Tageszeitung eine gute Zeitung, von der New York Times bis zum, weiß ich nicht, sagen wir jetzt einmal Standard, damit wir nicht so viel von der Presse reden, ja. Wenn sie drei Geschichten hat, die mich wirklich hineinziehen. Und diesen Wunsch hätte ich, dass das in Zukunft wenigstens die drei Geschichten, die faszinierend sind.
Anna Thalhammer, ein Wunsch?
Ein Wunsch.
Für oder an den Journalismus?
Ja, ich habe eigentlich nur denselben Wunsch. Ich wollte nur dazu sagen, es gibt ja auch Medien, die schaffen beides. Die Washington Post zum Beispiel, die haben ein Team, die machen nur super Recherchen, und den Rest, die analysieren irgendwie, was sind die trendigen Themen des Tages. Die schaufeln halt diese Dinge rein. Nur müssen die Leute, die spezialisiert sind auf was, dann halt nicht da drüben den Schaufeldienst machen. Ich wünsche mir das auch. Ich wünsche mir mehr Ausbildung in den Redaktionen, auch damit man mit der Zeit gehen kann, dass Journalisten lernen, wie man Daten ordentlich auswertet, wie man da vielleicht auch neue Dinge findet, die für unsere Leser attraktiv sind. Und ich glaube auch, eine Geschichte ist eine Geschichte und der Rest ist Ausspielkanal. Ob das über einen Podcast geht, ob das online ist, ob man daraus Bewegtbild macht, ist im Endeffekt eine Frage der Bildung, kann man es vielleicht noch der Erzählweise, aber ändert nichts daran, dass der Kern der Geschichte wahrscheinlich derselbe und spannend ist.
Eine Geschichte ist eigentlich ein sehr schönes Schlusswort. Und eine Geschichte bleibt eine Geschichte. Ne? Ja. Frau Rohrer, Frau Thalhammer, danke für Ihre Zeit.
Ja, danke für Ihre Disziplin.
Ich danke auch Ihnen fürs Zuhören. Bewerten Sie unseren Podcast und teilen Sie ihn. Wir hören uns.
Weitere Talks und Diskussionen zur Zukunft von Medien, Marketing und Werbung hören Sie in diesem Podcast-Channel. Besuchen Sie uns auch auf www.horizont.at.